Hallo und herzlich willkommen zurück zu Zukunft von gestern und willkommen zurück zu unserer dreiteiligen Spezialreihe Project Purple. Das war das Geheimprojekt damals bei Apple, als das iPhone entwickelt wurde. Mit dabei ist natürlich wieder Simon.
Ja, moin. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge. Die wird echt richtig spannend. So viel kann ich schon mal verraten.
Auf jeden Fall. Lass uns noch mal ganz kurz wiederholen, was wir in der letzten Folge erlebt haben. Also wir haben darüber gesprochen, warum Apple überhaupt ein eigenes Telefon bauen wollte oder besser gesagt musste. Wir haben nämlich erfahren, dass Steve Jobs 2004 seine Krebsdiagnose bekam und dann alles ein bisschen beschleunigte. Er wollte Project Purple, also das geheime iPhone-Projekt, unbedingt noch zu Lebzeiten abschließen.
Genau. Folge 1 endete dann damit, dass Jobs den Beweis gesehen hat, Apple kann tatsächlich ein smartes Telefon bauen. Und zwar genau so, wie er sich das vorgestellt hatte. Und in dem Moment war klar, ab jetzt ist das Ganze top secret. Also wenn Apple das wirklich hinbekommt, dann wäre das ein Gamechanger. Ein Telefon, das die Welt so noch nie gesehen hat.
Genau, und bevor wir gleich weitermachen, ist jetzt vielleicht der perfekte Moment, um mal zu klären, warum das geheime iPhone-Projekt eigentlich Project Purple hieß.
Zukunft von gestern.
Ja, da gibt's tatsächlich mehrere Theorien. Davon, ein Raum, in dem sich das Entwicklerteam oft getroffen hatte, war halt einfach lila angestrichen.
Ernsthaft jetzt? Okay, das klingt irgendwie nicht so wirklich kreativ, was man von Apple erwarten würde.
Ja, das stimmt, das stimmt. Aber es gibt noch eine etwas spannendere Geschichte. Apple hat sich die Domain iPhone.org übrigens schon 1999 gesichert, also lange bevor das iPhone-Projekt offiziell startete. Also das war nämlich dann 2004. Und damals lief das Ganze eben unter dem Decknamen Project Purple. Das ist aber nur dann logisch, wenn man Folgendes weiß. Es gab intern ein Apple-Programm zum Flashen von iPhones und Prototypen und das hieß Purple Restore. Und das Setup-Programm bei iOS 5, das hieß Purple Buddy.
Okay, also ganz viel Purple bei denen auf jeden Fall. Jetzt ergibt das Ganze irgendwie Sinn. Der Name ist also gar nicht so geheimnisvoll, sondern einfach nur logisch. Okay. Also, zurück zur Geschichte. Nach diesen 14 Tagen Entwicklungsmarathon wusste Steve Jobs, Apple kann das Telefon bauen, von dem er immer geträumt hat.
Genau, und der erste Schritt auf dem Weg dahin war dann auch ziemlich klar. Apple musste Fingerworks kaufen, das kleine Unternehmen von der Ostküste, über das wir in Folge 1 bereits gesprochen haben. Und genau das hat Apple dann auch gemacht, und zwar im Sommer 2005.
Also, Schritt 1 wäre damit abgehakt, aber der zweite Schritt, der war fast noch wichtiger. Jobs und sein Team mussten jetzt eine entscheidende Frage klären. Wie soll dieses neue Telefon eigentlich aussehen? Denn Apple hatte zwei Optionen.
Ja, und Option 1, die lag fast schon auf der Hand. Man nimmt einfach ein Produkt, das sich bereits gut verkauft, und zwar den iPod. Also warum nicht einfach den iPod in ein Telefon verwandeln?
Option 2 war ein bisschen radikaler, kann man sagen. Sie wollten macOS verkleinern. So weit, dass es auf einem Telefon läuft. Und weil 2005 niemand wusste, was davon besser funktionieren würde, sagte man sich halt bei Apple, ja gut, wir probieren einfach beides gleichzeitig.
Ja, und das klingt jetzt erstmal nach einer super smarten Strategie, aber intern bei Apple, da ging's ziemlich ab, das können wir euch sagen, denn jetzt war Wettkampf angesagt. Zwei Teams, zwei Ansätze und beide wollten natürlich das Rennen machen.
Genau, Tony Fadell, den kennt ihr ja schon aus Folge 1, das war der Kopf hinter dem iPod. Der führte also ganz logischerweise das iPod-Team an und auf der anderen Seite war Scott Forstall, der Chef vom macOS-Team.
Oh Leute, und ich sag's euch, dieser Wettkampf, das war wirklich ein Kampf, denn heute denkt man ja schnell, ja, aber Apple ist alles so harmonisch, alle ziehen an einem Strang, alles läuft super glatt. Aber damals, das war wirklich knallharter Konkurrenzkampf. Fadell gegen Forstall, iPod gegen macOS.
Und wenn ihr jetzt raten müsstet, welches Team der Underdog war, ja klar, das macOS-Team. Der iPod war ja schon ein Riesenerfolg. Tony Fadell hatte schon bewiesen, dass er Produkte entwickeln kann, die sich verkaufen. Ne? Stichwort iPod Nano, iPod Video, das waren ja alles Verkaufshits.
Logisch also, dass viele dachten, Fadell wird das Rennen machen. Immerhin hat er bereits bewiesen, dass er weiß, was er tut. Aber wartet mal ab.
Denn Apple machte den Wettkampf richtig spannend. Eine klare Regel von Steve Jobs war nämlich, niemand durfte wissen, woran das jeweils andere Team arbeitet. Also keiner wusste, wie weit das andere Team war oder was sie da eigentlich entwickelt hatten.
Und das heißt, die Hardware-Leute, die wussten nicht, was die Software-Leute eigentlich machten und umgekehrt genauso. Das heißt, du sitzt da, arbeitest an deinem Ansatz und hast wirklich gar keine Ahnung, ob das andere Team vielleicht viel weiter ist als du oder vielleicht auch die bessere Idee hat.
Also ich stelle mir das schon irgendwie motivierend vor, aber auch ziemlich stressig, ganz ehrlich. Also die ganze Zeit dieses Gefühl, vielleicht hängst du hinterher, vielleicht machen die anderen irgendwie halt irgendwas Wichtiges, was dich dann halt blöd dastehen lässt. Ne? Also ganz ehrlich, Teamwork wäre da doch eigentlich meiner Meinung nach der bessere Weg gewesen. Aber so tickte Steve Jobs eben, der mochte diesen Konkurrenzdruck.
Und als ob das nicht schon genug wäre, gab es noch zwei weitere Probleme. Erstens, keiner wusste genau, wie das Endprodukt eigentlich aussehen sollte. Und zweitens, es gab nicht mal eine Deadline. Also stell dir mal vor, Simon, du baust ein Produkt, weißt nicht genau was eigentlich und wann du fertig sein musst, weißt du auch nicht. Und wenn du es nicht schaffst, dann war es das mit deinem Job.
Ja, und das war halt auch der Punkt, ne, an dem einige einfach ausgestiegen sind. Sie konnten den Druck einfach nicht mehr aushalten. Manche haben freiwillig gekündigt, andere wurden gefeuert. Und irgendwann platzte Phil Schiller der Kragen. Das war der Marketingchef von Apple.
Ja, weil der meinte, Leute, wir müssen das hier auf jeden Fall beenden. Dieses Projekt frisst Ressourcen ohne Ende. Die Leute fehlen in anderen Abteilungen. Und was hatten sie bis dahin? Einen Prototypen, der aussah wie ein BlackBerry mit physischer Tastatur. Also nicht gerade das, was Steve Jobs wirklich wollte, ne?
Ja, heute hat man vielleicht eine andere Vorstellung davon, wie es bei Apple so hinter den Kulissen abläuft. Die sind ja auch viel transparenter geworden im Vergleich zu damals. Aber ja, damals war es tatsächlich einfach so, Apple war nicht immer dieser Innovationsmotor, als der sie heute gelten. Also manchmal lief es halt auch einfach nicht. Und klar, Apple hatte auch ein paar richtige Flops. Wenn wir da jetzt mal zum Beispiel zurückgucken, das ist nicht nur ein Gerät, wo Apple hinterher sagen musste, okay, war mal besser gedacht oder anders geplant, aber lief nicht so wirklich. Zum Beispiel der Apple III. Das war ein Business-Computer, der ständig überhitzte. Oder das Pippin. Das klingt wie ein bisschen unanständig, war aber eine Spielekonsole, die nie so eine wirkliche Chance gegen Nintendo oder Sony meinetwegen auch hatte. Ne? Und das Newton Message Pad, ne, wie wir schon wissen, auch Bestandteil der ersten Folge von Folge 3 oder der ersten Folge unserer dreiteiligen Apple-Reihe hier. Ne? Und dann wäre da auch noch der Power Mac G4 Cube. Ziemlich komplizierter Name. Und das war ein stylischer Würfel, der aber viel zu teuer war. Und nicht zu vergessen, und dann höre ich auch auf mit den Apple-Flops hier, dann machen wir weiter mit der Geschichte, aber die finde ich auch gut, die Apple-USB-Maus. Die heißt auch Puck-Maus, also P-U-C-K, könnt ihr mal googeln. Das war echt ein wildes Design, das war so ein rundes Design und einfach ultra schwer zu bedienen. Also da wundert es mich nicht, dass das Ding gefloppt ist. Naja, also verrückt auf jeden Fall, was Apple da alles rausgehauen hat. Und ich glaube, jetzt ist ein ganz guter Zeitpunkt, um über den nächsten Flop zu sprechen. Denn während Apple das iPhone entwickelte, kam ein anderes Produkt auf den Markt. Das iTunes Phone.
Vielleicht erinnert ihr euch ja noch, iTunes war damals die Musiksoftware von Apple. Heute kennt ihr eher Apple Music, aber früher verwaltete man seine Musik halt noch über iTunes. Und Apple dachte damals, hey, wäre doch irgendwie clever, genau diese iTunes-Funktion auf ein Handy zu bringen.
Ja, klingt erstmal nicht so verkehrt, oder? Die Idee war quasi, warum zwei Geräte mit sich rumschleppen, also ein MP3-Player und ein Handy, wenn man doch beides kombinieren kann.
Das stimmt. Das Problem dabei war nur, Apple war damals technisch einfach noch nicht so weit. Das iPhone war ja noch mitten in der Entwicklung. Also suchte sich Apple einen Partner. Und jetzt ratet mal, mit wem sie zusammengearbeitet haben.
Ja, richtig, mit Motorola. Genau, Motorola, die gerade erst das Razr rausgebracht hatten und mega erfolgreich waren.
Und so kam es zum Motorola Roka, dem ersten Handy mit iTunes an Bord. Und falls ihr davon noch nie gehört habt, ja, das hat einen guten Grund, das war nämlich ein totaler Reinfall.
Ja, Apple hatte eine echt schräge Idee. Sie dachten sich halt, jo, packen wir iTunes einfach auf ein Motorola-Handy. Wenn die Leute das ausprobieren und toll finden, kaufen sie vielleicht auch noch ein iPod. Nein.
Ja, genau so war es nämlich. Das Motorola Roka war ein absoluter Flop. Steve Jobs selbst hatte das Teil ja sogar auf einer Keynote präsentiert und es ging super schief. Er hat das Handy halt auf der Bühne nicht richtig bedienen können. Er hat die Knöpfe einfach nicht getroffen. Das war schon echt peinlich.
Ja, ich würde sagen, wir hören uns mal in diesen Moment rein. Es ist echt ein bisschen, kriegt man Gänsehaut, wenn man das sieht.
So, I go there and I just resume my music right back to where it was. Well, I was supposed to resume my music right back to where it was. I hit the wrong button. But you can resume your music right back to where it was if you hit the right button.
Ja, und wer sich das Video nochmal angucken möchte, auf YouTube ist es, gell?
Mhm.
Da sieht man ihm auf jeden Fall an, Steve Jobs dachte sich vermutlich wirklich in dem Moment so, scheiße, ey, warum geht das denn jetzt nicht? Also, er hat es natürlich mit Humor genommen, was soll man irgendwie anders machen in der Situation, aber ja, das war dann auf jeden Fall nicht der große Durchbruch.
Ich meine, wer will schon so ein Produkt kaufen, das nicht mal Steve Jobs bedient?
Ja, genau.
Ne? Also die Folge war halt am Ende, das Roker hat sich schlecht verkauft und die, die es gekauft haben, haben es oft schnell wieder zurückgegeben. Also 6-mal häufiger tatsächlich als bei vergleichbaren Produkten damals. Das muss man auch erstmal schaffen.
Oh ja, das Motorola Roker war also auf jeden Fall eine große Enttäuschung. Die Leute dachten sich halt, da steht Apple drauf, das muss doch irgendwie cool sein. War es aber nicht, ganz im Gegenteil.
Aber irgendwie muss man sagen, ohne diesen Reinfall gäbe es vielleicht kein iPhone. Denn nach diesem Motorola-Debakel ging Jobs zurück zu Tony Fadell, dem iPod-Chef, und sagte, ey, lass uns doch nochmal über dieses iPod-Phone sprechen.
Und 1 + 1 zusammengezählt war das dann auch logisch, weil die Leute wollten ein Telefon, mit dem man Musik hören kann. Und nach dem Roker-Desaster war klar, Apple muss das Ding selbst bauen.
Gleichzeitig durfte das macOS-Team weitermachen. Also der Wettkampf war noch nicht entschieden. iPod-Team gegen macOS-Team, 2 komplett verschiedene Ansätze, aber beide Teams durften weiterentwickeln, zumindest erstmal. So, wir haben jetzt super viel über die Hardware gesprochen, aber ein iPhone ist ja nicht nur Hardware, da muss ja auch irgendwie Software drauflaufen. Und wie unterschiedlich die beiden Teams da gedacht haben, das ist echt spannend, da sollten wir auch mal einen Blick drauf werfen.
Ja, genau. Das iPod-Team dachte ziemlich simpel. Also das Telefon wird einfach ein tragbares Gerät, so wie der iPod auch, und die Software, naja gut, da kann man die einfach vom iPod übernehmen und so ein bisschen aufpimpen und fertig ist das ganze Ding.
Genau, und Tony Fadell war davon überzeugt, das reicht, ne? Eine Art iPod Plus sozusagen, ein bisschen mehr Funktionen, aber die Software war für ihn nur so eine Nebensache.
Das macOS-Team war da irgendwie ganz anders unterwegs, weil die dachten sich, warum nicht einfach einen kleinen Computer in die Hand packen? Also so ein flacher, tragbarer Multitouch-Computer quasi, weil für die macOS-Leute war klar, wir müssen das richtige Betriebssystem bauen. Und zwar eins, das leistungsfähig ist, genau wie macOS, nur halt eben quasi geschrumpft auf Smartphone-Größe.
Sie hatten nämlich eine Theorie. Die Chips in Handys waren inzwischen so leistungsfähig, dass man macOS darauf laufen lassen konnte. Klar, so am Anfang lief das ziemlich buggy, aber mit der Zeit wurde es immer besser. Und irgendwann war klar, das ist der Weg. Ne? macOS oder besser gesagt, eine geschrumpfte Version davon. Das ist der richtige Ansatz.
Und das war ein echter Schlag für das iPod-Team und eben vor allem für Tony Fadell, also der Typ, der den iPod quasi damals zum Erfolg geführt hatte, weil von dem dachten ja alle, der wird auch das Apple-Telefon bauen, aber am Ende setzte sich das macOS-Team durch und damit war iOS geboren.
Damit war dann die Entscheidung gefallen. Also der Underdog hatte gewonnen und plötzlich, nach all den Kämpfen, arbeiteten endlich alle in eine Richtung. Fadells iPod-Idee war Geschichte, jetzt wurde alles auf das neue Betriebssystem gesetzt, auf iOS.
Und das war ein echter Wendepunkt, denn jetzt tauchten ganz neue Fragen auf. Plötzlich musste man sich über Dinge Gedanken machen, über die man vorher nie nachgedacht hatte. Zum Beispiel, wie sorgt man eigentlich dafür, dass sich das iPhone in der Hosentasche nicht von selbst entsperrt? Es gab ja keine Tasten mehr und auch kein Schloss, kein Face-ID, keine Touch-ID, nichts davon existierte damals.
Genau hier beginnt eine Geschichte, die fast wie aus einem Film klingt, kann man echt sagen. Die Story vom Slide to Unlock.
Diese Story klingt so verrückt, dass man denken könnte, das hat sich doch jemand ausgedacht. Simon.
Aber es ist wirklich so passiert.
Ja, genau. Und Freddy, ein Apple-Entwickler, hat nämlich im Flugzeug auf der Toilette eine entscheidende Inspiration gehabt.
Ja, ihr habt richtig gehört, auf der Flugzeugtoilette, da gab es nämlich einen kleinen Hebel, den musstest du von rechts nach links schieben, um die Tür abzuschließen und zum Öffnen halt wieder zurück.
Ja, und jetzt ratet mal, was auf diesem Hebel stand. Richtig, Slide to Unlock. Also ist wirklich kein Scherz. Ne? Also Freddy fand das ist einfach so genial, dass er die Idee und auch das Label genauso einfach übernommen hat.
Ja, keine Ahnung, ob es das heute tatsächlich immer noch gibt. Wenn ihr demnächst mal fliegt, könnt ihr ja mal aufs Klo gehen und gucken, ob da das genau das da steht. Aber Das wurde also eins dieser markantesten Features. Das ist doch echt verrückt, so eine Toilettenidee. Also, dass das einfach so einfach manchmal ist, ne? Der berühmte Entsperrschieber vom iPhone. Vielleicht kennt ihr das noch von damals. Heutige iPhones haben das ja in der Form auch nicht mehr. Aber damals einfach Finger von links nach rechts ziehen und fertig. Das war eine echte Revolution.
Ja, und heute denkt man, ja, Standard, ne? Aber 2007 war das einfach wirklich Science Fiction. Und die Leute auf der Keynote, die sind ausgerastet, als Steve Jobs das gezeigt hatte. Wir hören mal kurz rein.
Sleep-wake-button. There we go, right there. And to unlock the phone, I just take my finger and slide it across. Right? You want to see that again? Go to sleep. We wanted something that you couldn't do by accident in your pocket. And just slide it across. Boom.
Und damit wurde Slide to Unlock zu einem echten Design-Klassiker. Später gab es dann Press Home to Unlock. Also auch wenn quasi der Home-Button sich ziemlich lang durchgehalten hat, bis zum iPhone 8, ja, dann kam das iPhone 10, iPhone 9 wurde übersprungen, aber mit dem iPhone 10 gab es den Home-Button ja nicht mehr. Und irgendwann hat halt Apple mit dem Betriebssystem halt gesagt, okay, die Slide to Unlock, das machen wir jetzt nicht mehr. Da reicht es dann, als dann die Finger-ID dann in diesem Home-Button mit verbaut war, dass man da einfach nur mal draufklicken musste. Und damit war dann auch dieses Feature irgendwann Geschichte. Aber wenn man an dieses alte, dann das erste iPhone denkt, das war halt so ein typisches, dieses Slide-to-Unlock, da denkt man mit so einer gewissen Nostalgie zurück. Aber das Prinzip, das lebt halt tatsächlich bis heute weiter, auch wenn wir es gar nicht mehr so bewusst wahrnehmen.
Ja, ich finde das Witzige bei der Geschichte ist wirklich einfach, das Feature kam halt wortwörtlich vom Klo, ne? Also die Beschriftung kam dann auch direkt daher.
Gut, geklaut ist halt manchmal besser als schlecht selbst gemacht.
Absolut, sehe ich auch so. Und wo wir auch schon beim Thema Design sind übrigens, wir müssen über Johnny Ive reden, weil der kam bisher immer mal nur so am Rande vor in dieser ganzen Geschichte. Wer war Johnny Ive eigentlich?
Ja, Johnny Ive, das ist der Designer von Apple. Heute kennt man ihn von OpenAI, der mischt da jetzt auch mit, aber damals war halt der Mann bei Apple der Designer, der Mann hinter dem iMac, dem iPod und natürlich auch dem iPhone und später auch dem iPad und den MacBooks. Also er war quasi der Künstler hinter der Technik, würde man sagen.
Ja, und Leute, der Typ ist wirklich ein echter Ritter. Also, das ist kein Scherz, ne? Also, der wurde damals von Queen Elizabeth zum Sir geschlagen.
Stell dir mal vor, Alter, du gehst zur Arbeit und dein Kollege ist einfach ein Ritter. Kommst du morgens, wo du sagst, hi Sir Johnny, dann baut er das nächste iPhone. Er ist schon verrückt.
Ja, und Ritter wird man ja auch nicht einfach so, ne? Also, muss schon irgendwas Krasses geleistet haben. Und Johnny Ive hat den Titel auch meiner Meinung nach wirklich verdient, weil er hat das Design der Technikwelt geprägt, wie kaum ein anderer eigentlich.
Das sieht man eben auch beim iPhone, ne? Also, während alle anderen über Software grübelten, arbeitete Ive am Gehäuse, am Look and Feel. Ne? Und der hatte richtig viele Ideen.
Ja, es gibt sogar noch Skizzen aus der Zeit. Und da sieht man wirklich, ja, Ive hat schon sehr früh eine ziemlich klare Vorstellung davon gehabt, wie das iPhone eigentlich aussehen sollte. Und witzigerweise, so die ersten Entwürfe sahen dem iPhone, wie wir es heute kennen, auch schon wirklich sehr, sehr ähnlich.
Ja, angeblich ließ er sich von so einem Infinity Pool inspirieren. Also hier diese Pools, die einfach ins Nichts überzugehen scheinen.
War schön. Noch,
war es schon mal drin?
Ja, klar.
Ja, nicht? Klar. Nee.
Doch war es auch.
Nein, war ich nicht.
Alter.
Ich war mal im Pool oder so. Aber Infinity ist so ein Rich Shit, ey, den kenne ich nicht.
Ja, genau.
Naja, aber ganz ehrlich, wenn man das weiß, also ne, falls ihr jetzt auch noch nicht so wie ich oder wenn ihr so reich wie Dennis seid und schon mal in einem Infinity Pool auf irgendeinem Hochhausdach wart, dann könnt ihr euch vielleicht das vorstellen. Ansonsten googelt das mal. Aber wenn man das weiß und dann so das erste iPhone sich anguckt, dann kann man schon eine gewisse Ähnlichkeit erkennen. Ne? Also das iPhone wirkt wie aus einem Guss und das war genau halt auch sein Anspruch.
Ja, und jetzt wird's wirklich spannend. Wenn es nach Johnny Ive gegangen wäre, hätte das erste iPhone ein ziemlich wichtiges Feature nämlich gar nicht gehabt.
Ja, genau. Und zwar ging es um den Kopfhöreranschluss. Kein Scherz. Also Ive fand den Klinkenanschluss einfach hässlich. Das hat irgendwie im Design gestört und er wollte das Ding einfach weglassen.
Ich kann das ehrlich gesagt aus Designsicht wirklich komplett nachvollziehen, aber Leute, es gab damals keine AirPods, also keine kabellosen Kopfhörer. Wenn Apple den Klinkenanschluss damals einfach gestrichen hätte, hätten die Leute halt damals ihre Musik nicht hören können.
Ja, weißt du noch damals, als dann hier die Klinkenanschlüsse halt nach und nach in den Smartphones gestrichen wurden, ja. Fanden die Leute ja erstmal alle total doof.
Ja.
Aber heute juckt. Also es gibt so ein paar, die sagen, ha, ich habe so super teure Over-Ear-Kopfhörer noch mit Kabel. Kann man schon dann verstehen, aber die meisten, also damals ein Riesenproblem. Ja. Aber Johnny Ive hat damals schon erkannt, eigentlich ist es gar nicht so wichtig.
Voll, voll. Aber witzigerweise sieht man ja auch heute noch Leute mit den klassischen Earpods rumlaufen, also mit dem Kabel angeschlossen an ihrem iPhone. Das sieht man nicht mehr oft, aber eher selten. Aber ich denke mir dann jedes Mal, das ist doch einfach super unpraktisch. Du kommst immer bleibst immer hängen, dann reißt du mit der Tasche, wenn du die umräumst, irgendwie die Kabel raus und so weiter. Es ist wirklich einfach praktisch. Bluetooth ist da Game Changer.
Ja, also wie wir schon gesagt haben, also aus dieser Einsicht kann man das auch aus heutiger Sicht natürlich nachvollziehen. Hätte es vielleicht nicht gebraucht, aber aus damaliger Sicht war es ja ultra wichtig, weil ansonsten diese ganze Strategie von Apple, zwei Geräte in eins zu packen, nämlich Telefon und Musikplayer, das wäre ja nicht aufgegangen, wenn jetzt der Musikplayer dadurch eben nicht zustande gekommen wäre.
The other side, and we're back on the front. So let's take a look at the top now. We've got a headset jack, 3.5 mm, all your iPod headphones fit right in.
Wenn wir das jetzt heute alles so erzählen, klingt das wirklich so, ja, wie so ein lustiges Abenteuer. Aber die Wahrheit ist, es war damals brutal hart.
Absolut, denn das Team stand unter extremen Druck. Niemand durfte über das Projekt sprechen, nicht mal mit der eigenen Familie. Ist halt auch krass, ne? Und währenddessen mussten sie Technologien entwickeln, die es vorher nicht gab. Zum Beispiel einen Touchscreen, der massentauglich war.
Klar, Fingerworks hatte ja eine gute Grundlage gelegt, ne? Aber Apple musste das Ganze halt eben auf ein neues Level bringen. Sie mussten eigene Chips entwickeln, einfach alles komplett neu denken.
Und es war halt auch nicht die Zeit, irgendwas in Ruhe zu testen, ne? Es musste alles sofort funktionieren, keine Zeit für Fehler.
Eigentlich muss man wirklich sagen, war es ein Wunder, dass das iPhone am Ende überhaupt fertig wurde. Denn da arbeiteten Menschen, die noch nie ein Telefon gebaut hatten, an dem vielleicht fortschrittlichsten Telefon der Welt.
Ja, manchmal muss man einfach Leute an einen Tisch bringen, die wirklich, wie du jetzt gerade gesagt hast, ne, noch nie eigentlich so ein Telefon gebaut haben und dann funktioniert das auch. Ähnlich war das auch tatsächlich bei Star Wars. Und da kann ich eine Serie empfehlen, oder es ist so eine kleine Doku-Reihe. Auf Disney Plus läuft die, die heißt Light and Magic. Auch da haben Leute damals, die noch nie an einem Film gearbeitet haben, etwas völlig Neues geschaffen. Und wie George Lucas bei Star Wars, so hatte Jobs halt seine Vision für das Smartphone.
Boah, ich liebe ja sowas, gell? Einfach so Visionäre dabei zuzuschauen, wie die halt wirklich denken und neue Dinge schaffen. Klingt gut, ich schaue auf jeden Fall rein, ihr da draußen natürlich auch. Aber zurück zum iPhone, denn selbst die App-Entwicklung war eine Katastrophe. Wenn eine App abstürzte, ja, das konnte 1000 Gründe haben, denn das iPhone hatte bis Anfang 2006 nicht mal eine CPU.
Ja, das ist echt crazy, einfach keine CPU. Weniger als ein Jahr vor dem Launch fehlte quasi so das Gehirn des iPhones.
Und was macht man dann? Genau, man ruft Samsung an. Na klar, wen auch nicht, denn Samsung hatte ja schon Chips für den iPod geliefert. Also fragte Apple, könntet ihr uns nicht vielleicht auch Chips bauen für das? Ja, du durftest damals noch nicht sagen, wofür, ne?
Mhm.
Ja, und Samsung sagte natürlich, ja klar, Problem nur, Apple musste diese Chips massiv anpassen innerhalb von 6 Monaten.
Ja, normalerweise brauchst du für sowas locker über ein Jahr, aber Apple war halt unter Zeitdruck und Samsung wusste nicht mal, wofür die Chips gebraucht werden. Also hätten sie das gewusst, vielleicht wäre manches anders gelaufen, aber dazu in der nächsten Folge mehr.
Das Team bei Apple, das könnt ihr euch vorstellen, stand also richtig unter Strom. Und mittendrin Steve Jobs. Der kontrollierte alles. Jeden Schritt, jede Entscheidung, jede Designänderung. Steve Jobs wollte bei jedem kleinen Detail mitreden. Er war schließlich der Boss. Und das ließ ja das Team auch leider ziemlich spüren.
Ja, Kontrollzwang war da fast schon eine Untertreibung. Also Jobs musste alles absegnen. Sogar das Design von Schrauben. Also da wurde nichts ohne seine Zustimmung umgesetzt. Und er war berüchtigt dafür, dass er Dinge auf den letzten Drücker änderte.
Und das führte zu einem riesigen Problem. Denn als die erste öffentliche Präsentation näher rückte, war das iPhone alles andere als fertig. Die Software war instabil, die Hardware hatte Macken, nichts funktionierte wirklich zuverlässig. Und trotzdem, der Termin stand fest.
Der 9. Januar 2007. Das war der Tag, an dem die große Keynote stattfand.
This is a day I've been looking forward to for 2.5 years.
Der Moment, in dem Jobs das iPhone der Welt zeigen wollte. Und keiner im Team war sich sicher, Wird es überhaupt funktionieren oder blamiert sich Apple halt vor der ganzen Welt?
Boah, das muss echt brutal gewesen sein, weil die Entwickler nannten das iPhone damals auch intern eine Katastrophe. Abstürze, Fehler, Hardwareprobleme. Aber Steve Jobs war halt Steve Jobs. Der wollte die Show durchziehen.
Also haben sie getrickst. Auf der Bühne lief keine echte Live-Demo sozusagen. Also alles war perfekt inszeniert. Sogar das WLAN war abgesperrt, damit kein fremdes Gerät die Verbindung stören konnte. Denn ein Absturz vom Publikum, das wäre der Super-GAU gewesen.
Ja, wie damals beim Razer.
Roker.
Mann.
An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is.
Und trotzdem hat Steve Jobs das iPhone präsentiert, als wäre alles perfekt gewesen. Die Leute in der Halle sind ausgerastet. Die Präsentation gilt bis heute als eine der besten Produktvorstellungen aller Zeiten.
Und das Krasse ist, niemand im Publikum wusste, wie knapp eigentlich diese ganze Kiste war. Also wie unfertig das Gerät eigentlich war. Die Fassade war perfekt, aber hinter den Kulissen war es ein reines technisches Chaos.
And we have invented a new technology called Multi-Touch, which is phenomenal. It works like magic.
Das war Folge 4 von Zukunft von gestern. In der nächsten Folge hört ihr den dritten und letzten Teil von Project Purple, die unglaubliche Geschichte des iPhones. Wenn euch der Podcast gefallen hat, vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine neuen Folgen mehr verpasst. Ich sage danke fürs Zuhören, macht's gut, bis zur nächsten Folge von Zukunft von gestern.